Ich freue mich tatsächlich, einen, ich würde sagen, der persönlich fast prägendsten Menschen kennenzulernen und hier auch im Interview mit euch ein bisschen auszufragen. Wenn es darum geht, eigentlich den deutschen Fußball nach vorne zu bewegen, hat unterschiedliche Rollen als Profifußballer, als Manager der Nationalmannschaft, ja, die Mannschaft am Ende des Tages, aber jetzt auch auf der anderen Seite ist er als Investor unterwegs, sehr stark im Ausland, und dementsprechend freue ich mich mal, die unterschiedlichen Rollen, aber auch die unterschiedlichen Perspektiven von Oliver Bierhoff, ja, auf die Welt zu sehen. Dementsprechend begrüßt mit mir gemeinsam Oliver Bierhoff auf der Future Stage. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir so ein bisschen Zeit füreinander haben, und so ein bisschen in deine Nischstübchen reinzuschauen. Und ich würde gerne anfangen, wir haben ja gerade eben mit Jan zum Thema Prävention und auch zum Thema Longevity gehört. Gibt es irgendwie einen Lifehack, einen Fitnesshack irgendwie im Hause Bierhoff? Öl ziehen, Supplements, was ist los?
Ständig. Ja, vieles. Also ich meine, ich habe natürlich durch meine Sportlerkarriere mich relativ früh auch mit Ernährung und Lebenseinstellung dann irgendwo befasst. Habe auch das Glück gehabt, in Italien zu sein. Also ich habe diesen Schreck gehabt von Österreich mit Kaffee aus dem Mehlspeis. Ne? Da habe ich also schon 3-4 Kilo mehr gewogen. Und dann kam ich nach Italien, wo eben alles schön mit Olivenöl und einfach nur Zitrone irgendwie angemacht war. Und dann habe ich es eigentlich relativ schnell verstanden, auch, dass ich mich mit Ernährung beschäftigen muss. Ich glaube, jeder hat so unterschiedliche Strategien. Ich bin keiner, der so total verrückt ist. Also ich bin da, denke auch manchmal, dass einfache Methoden zählen. Ich glaube, wir essen generell zu viel. Ja, und sich selber auch so ein bisschen zu kontrollieren, zu wissen, was man essen kann, was nicht ist. Und wenn du dann, ich habe zum Beispiel einmal auch so eine Kur gemacht, 6 Wochen, kein Alkohol, kein Zucker, keine Hefe, dann fängst du es eigentlich an, irgendwie auch gewisse Dinge so ein bisschen runterzufahren. Und dann ist das eigentlich, muss ich sagen, wird's normal. Und deswegen, meine Frau ist da ein bisschen intensiver, die zieht dann auch mal Öl oder gibt's immer wieder mal neue Dinge. Und bei mir glaube ich einfach, wenn man eine gute Mischung hat, aber auch kontrolliert in gewissen Bereichen ist, dann geht das.
Ja, absolut. Ich glaube, das hat ja auch ganz, ganz viel damit zu tun. Und wir wollen ja, bevor wir jetzt gleich wirklich inhaltlich einsteigen, die meisten kennen dich ja auf eine unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Ich würde gerne mit dir ein kleines Kennenlernspiel am Anfang machen, um dich vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise kennenzulernen. Das Spiel heißt Two Truths and One Lie. Also 3 Anekdoten aus deinem Leben, die du jetzt hier gleich zum Besten gibst, wovon eine eiskalt gelogen ist. Ich kann ja selber mal raten, was die Lüge war. Wir lösen das am Ende auf und das Publikum kann auch gerne mitraten, ob sie tatsächlich rausbekommen, was tatsächlich eine Fake News von dir ist. Welche 3 Anekdoten hast du uns mitgebracht?
Also die erste wäre, ich erzähle jetzt einfach so, ja, ne? Dass alles wahr ist, oder? Also ungefähr.
Yes,
also,
absolut. Für dich ist alles
wahr. Also eine muss man sagen, ich war ja immer jemand, der viel beschäftigt war, und ich habe also neben dem Abitur habe ich noch die Bundeswehr-Grundausbildung gemacht. Damals gab es noch 15 Monate. Habe mich aber hab es verpasst, am 1. April mich frühzeitig dort zu melden, und dann bestand das Risiko, dass die Feldjäger in die Schule kommen und mich eigentlich abführen und ich eben ungefähr so ins Gefängnis lande. Und dann habe ich aber noch die Kurve irgendwie bekommen und war dann aber eigentlich neben der Schule gleichzeitig in der Bundeswehr und Fußballprofi. Die zweite Geschichte ist, war schön in der Vorbereitung auf Brasilien, haben wir dann in Rio, haben wir uns auch ein Hotel angeschaut und bin dort mit meinen Kollegen am Strand, und dann sehe ich da Ronaldo und Cafu, wie sie ein bisschen kicken, und haben uns natürlich gefreut. Ronaldo kenne ich aus meiner italienischen Zeit, und dann haben wir eben zusammen in einer Copacabana Fußball gespielt, auch mit den DFB-Kollegen. Und die dritte war, dass ich in Salzburg, habe ich eben schon gesagt, ich war ein Jahr in Österreich, im ersten Spiel direkt 4 Tore gemacht habe, richtig Party gemacht habe danach, aber damals, man durfte es damals auch noch nicht, aber war noch nicht so schlimm, auch mit dem Auto nach Hause gefahren bin. Und ich wirklich von der Polizei erwischt wurde, aber die Polizisten mich eigentlich, die Österreichischen, die halt laxer sind, mich nicht nach dem Führerschein gefragt haben, sondern nur über die 4 Tore ausgequetscht haben und ich eigentlich so gut nach Hause gekommen bin.
Ah, okay, nicht einfach. Ja. Man könnte denken, du bist geübt in solchen Sachen. Ich weiß nicht,
wenn du in der Öffentlichkeit arbeitest, musst du hin
und auch mal lügen. Ja, absolut.
Das geht bei 18 Jahren Nationalmannschaft DFB, musst du manchmal auch sagen, ich weiß da nichts oder es ist anders, obwohl man weiß, dass es halt so ist.
Absolut. Ja, Pokern gehört mit dazu. Ihr könnt ja selber mal für euch überlegen, was ihr glaubt tatsächlich, was die Lüge von Oliver gewesen ist. Wir lösen es am Ende hier nochmal auf. Ich glaube tatsächlich, es war drei. Drei ist die Lüge. Eins kann ich mir mega gut vorstellen. Zwei, ja, warum nicht? Ja. Und drei, wahrscheinlich ein Aspekt davon. Wir schauen mal rein. Lass uns so ein bisschen, ich meine, alle würden jetzt wahrscheinlich sagen, sie kennen dich von dem, was sie sozusagen medial über dich gelesen haben, wie sie deinen Werdegang verfolgt haben. Wenn ich dich jetzt aber ganz persönlich fragen würde, wie würdest du deinen eigenen Werdegang beschreiben, von Profifußballer bis hin zu deinen jetzigen Aktivitäten? Wie würde das aussehen in so zwei, drei Sätzen?
Ich möchte nicht sagen ein Rollercoaster, aber schon auf und ab.
Ja.
Mit ständigen Begleitern von Kritikern, von Zweiflern und bedingt durch sehr viel Arbeit. Also ich glaube, dass viele Menschen, also zumindest die sich, was mir immer so erwidert wird, naja, dir geht's gut, bist aus einem guten Zuhause, hast es irgendwie schön, hast einen Erfolg, aber dass das teilweise sehr hart erarbeitet ist und ich auch wirklich, also ich war arbeitslos, ich habe 6 Monate kein Gehalt bekommen, ich habe Bombendrohungen in Italien erfahren, also viele Dinge, die einfach auch nicht immer so einfach waren. Von klein auf habe ich wahrscheinlich immer polarisiert und viele Zweifler gehabt, ja, die gesagt haben, oh, der wird Profi, das schafft er nicht. Und was macht er jetzt in Italien? Und naja, jetzt geht er zum AC Mailand. Und irgendwie habe ich es immer geschafft, mit einer gewissen inneren Überzeugung oder Ruhe, auch mit klaren, ja, Kontinuität und Disziplin, diese Ziele zu verfolgen, dann viele Dinge auch zu erreichen. Also das, was ich heute habe, bin ich schon sehr stolz drauf. Ich weiß, dass ich sehr dankbar bin und sehr viel Glück hatte.
Mhm.
Aber es war halt auch nicht nur Glück und Talent, sondern es war wirklich auch viel Arbeit dabei.
Ich meine, dein Werdegang, wie du ihn beschreibst, ich finde das total spannend, weil ich glaube, es kommen oft ganz viele Facetten raus, die man vielleicht jetzt noch nicht so wahrgenommen hat oder auch gar nicht jetzt mal so in der Reflexion dann irgendwie betrachtet hat. Wie ist gerade dein Weg? Ich meine, du bist, wo, wenn ich dich jetzt frage, wo ist eigentlich dein Lebensmittelpunkt aktuell? Ist das überhaupt noch Deutschland?
Ja, ja, das ist schon noch Deutschland. Ich meine, ich habe 13 Jahre im Ausland gespielt. Und ich finde, Fußball ist auch schön, dass du natürlich, also Sport ist ja relativ irgendwie emotional, intensiv, ja, und du lernst halt viele Menschen kennen und auch unterschiedliche Mentalitäten. Das war ja gerade bei so einer Mannschaft gut, also wo ich beim AC Mailand war, ja, da war der George Weah, ein stolzer Afrikaner, der Zvonimir Boban, ein heißblütiger Kroate, ja, ein Leonardo, ein sensibler Brasilianer und ich, der Deutsche, der halt seine Arbeit korrekt und ordentlich macht. Ja, und das musste der Trainer halt justieren, aber da musst du natürlich auch als Spieler mit klarkommen. Dann habe ich bei der Nationalmannschaft, fand ich immer total spannend, WM Brasilien, die WM in Russland, die WM in Südafrika. Da konnte ich dann halt hingehen und ich habe mich halt ausführlich auch mit den Ländern befasst. Ja? Und deswegen sage ich, ich bin jetzt in Deutschland, aber ich fand diese Internationalität immer spannend. Und ich fand es eigentlich auch spannend, und das ist natürlich, wenn man dann so in verschiedenen Bereichen auch mal lebt und arbeitet, wo man sagt, was kann ich eigentlich Positives davon nehmen? Ne? Also ich habe in Italien sehr viel Kreativität und Flexibilität im Job gesehen. Ne? Also wo dann eben der Deutsche sagt, ich gucke mal in meinem Katalog, da sehe ich nicht. Ja, da ist der Italiener, der guckt da gar nicht rein, sondern versucht irgendwie auch immer lösungsorientiert zu arbeiten. Viel mit Amerikanern gearbeitet, die sehr, jetzt auch mit den Patriots, ja, wo ich den Vergleich sehe, wo ich manchmal denke, wir brauchen uns gar nicht so schlecht machen. Aber wo wir schlecht sind, ist einfach diesen Mut zu haben, Dinge einfach anzugehen. Ne? Einfach auch ein Risiko zu gehen und sie verkaufen es einfach gut. Und das finde ich so, habe ich auch die Erfahrung gemacht, eigentlich nichts machen bringt dich nicht weiter. Ne? Also ist es besser, auf jeden Fall etwas zu tun. Und das Gleiche eben auch in anderen Ländern. Insofern hat mich diese Internationalität immer gereizt und will ich auch weiter drauf schauen.
Was würdest du tatsächlich sagen? Ich meine, wir sind ja hier und wir beschäftigen uns mit Wirtschaft, wir beschäftigen uns hier mit Startups, mit Corporates, wir beschäftigen uns mit dem, ich würde mal sagen, Wirtschaftsversprechen Deutschland. Was prägt hier die Wirtschaft? Was ist irgendwie herausragend? Was kann man eigentlich sehr, sehr gut in der aktuellen Situation vielleicht vom Leistungssport, vom Fußball? Ich meine, wir hatten den Julian Nagelsmann hier, ne? Wir hatten den Dirk Nowitzki auch jetzt auf der Digital X. Was kann man tatsächlich wirklich vom Leistungsfußball auf die deutsche Wirtschaft sehr, sehr gut übertragen? Ich meine, du hast ja jeglichen Vergleich, auch du hast ja selber dann vom Leistungssport danach die Nationalmannschaft mitgeprägt, das ist ja auch irgendwie kein leichtes Unterfangen, würde man sagen. Was kann man tatsächlich da mitnehmen?
Es gibt schon viele Analogien vom Sport in das normale Leben oder in die Wirtschaft. Im Sport ist es halt so, es ist intensiver, es ist ein schnelleres Feedback da, aber auch ehrlicher, ne? Du kriegst natürlich, du bekommst relativ schnell mit, wenn du nicht gut arbeitest, wenn du keine Leistung bringst. Und ich komme halt immer wieder drauf, man merkt das ja auch mit Vertretern aus der Wirtschaft. Ich war jetzt noch beim Manager-Magazin bei so einer Veranstaltung. Man merkt natürlich einfach, dass die Stimmung nicht gut ist, dass man sich Sorgen macht und dass man natürlich irgendwie, gerade wenn die Krise da oder wenn es schwieriger ist, muss man eigentlich mehr machen. Ja. Und wir neigen jetzt gerade dazu, immer den Leuten zu sagen, es weniger reicht. Und das ist natürlich zum Beispiel für mich jetzt mit der Vier-Tage-Woche, ja, zum Beispiel so ein Thema, wo ich einfach weiß, als Fußballprofi, weißt du, wenn du weniger trainierst, wenn du noch gut bist, kannst du das ein bisschen kompensieren. Und die Sorge habe ich ein bisschen. Die ersten Wochen merkst du das gar nicht. Du trainierst weniger und du kannst es mit deinem Potenzial, was das kompensieren. Aber dann geht die Kurve runter. Und was ich eben auch bei Mannschaften erlebt habe, und das habe ich eigentlich auch in Deutschland so ein bisschen den Eindruck, obwohl wir Zahlen haben, wir sehen ja die Zahlen, dass wir eben auch gegenüber anderen Ländern immer weiter zurückgefallen sind, ja, in der Tabelle, in der Effektivität, in der Wirtschaftlichkeit. Obwohl ich dir als zeige, dass die Zahlen, die Statistiken schlechter werden, auch Spielern, verstehen sie es immer noch nicht. Also sie hören es, aber sie nehmen es eigentlich nicht auf. Und du musst irgendwie, geht die Kurve natürlich mit der Zeit steiler runter und auf einmal geht es so schnell, dass es dann richtig wehtut. Und anscheinend musst du irgendwie, ich sag mal, den Boden berühren, um to bounce back, ne? Also um wieder hochzukommen. Und das habe ich eben im Sport häufiger erlebt. Ja, und das ist, wenn du dich ausruhst auf deinen Erfolgen, wenn du nicht immer wieder daran arbeitest, neue Ziele zu setzen und diese Motivation reinzubringen, dann geht's runter. Und das hast du übrigens auch bei Turnieren. Also ich habe mir natürlich immer überlegt, wieso waren wir 2014 Weltmeister, 2018 sind wir ausgeschieden, obwohl wir eigentlich 2018 eigentlich vom Kader her fast die bessere Qualität oder ein größeres Potenzial hatten. 1990, 1994 hatten wir es ähnlich. Ja? Da hatten wir die Spieler aus dem Osten. Es ist der Mindset, der einen riesen Unterschied ausmacht. Und das merkt man natürlich im Sport. Und ich glaube, dann kann man darüber diskutieren, ob es eine Stunde mehr oder eine Euro mehr oder weniger ist. Aber es muss der richtige Mindset reingebracht werden. Und den dürfen wir nicht verlieren. Und jetzt sind wir wieder, wenn wir international unterwegs sind, ich bin gerne in Mexiko unterwegs, ja, wo man dann sieht, dass eine Bevölkerung, ich glaube 50% unter 40, wenn du hörst, was in Asien ist, da merkt man einfach, da ist eine andere Energie und Tempo da. Und ich sag mal, aus dieser Komfortlethargie müssen wir uns ein bisschen herausholen. Und das hast du halt als Sportler, glaube ich, wenn du und das macht dann auch die Champions bei den Sportlern gegenüber den Normalen aus. Ja? In so einer Mannschaft, die Top-Spieler, die über lange Zeit Top-Spieler sind, die sind nicht durch Zufall da. Und das kann ich dir garantieren, da ist keiner da, der sich auf sein Talent verlässt. Ich habe in Maldini gespielt, ich habe gegen Zidane gespielt, Ronaldo auch jetzt, sagen wir, der jetzige Ronaldo. Das ist konzentrierte, gute Arbeit und immer wieder eins draufsetzen. Ja, und das habe ich eben auch bei meinen Spielern, bei Manuel Neuer, beim Thomas Müller. Die sind in jeder Sache competitive. Ja, die wollen überall beim Kartenspielen, beim Radfahren, ja, legen die eins draußen. Das ist das Gleiche auch beim Training. Gefährlich ist eigentlich die Spieler, die dann glauben, ich bin gut. Ne? Haben auf einmal dann haben sie eine gute Saison gehabt, einen guten Vertrag. Jetzt steht mir eigentlich was zu. Und die machen meistens weniger. Und da ist dann teilweise das Problem da.
Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den du da gerade ansprichst, weil man natürlich A, Leistungsbereitschaft, natürlich das auch einzufordern. Das Charmante, was natürlich man im Fußball hat, ist, dass einfach auch relativ schnell so ein Trainer einfach rausgeworfen werden kann, ja. Ich meine, die Mannschaft ja meistens ist jetzt nicht ganz so einfach, sie relativ schnell zu drehen. Aber so beim Trainer oder auch beim Management, da hast du ja schon sehr, sehr oft gemerkt, naja gut, mit einem Wechsel kann tatsächlich auch nochmal eine neue Dynamik reinkommen. Inwieweit würdest du sagen, ist am Ende gerade die Führung, also die Führung etwas ganz Entscheidendes, wie eine Mannschaft, wie eine Organisation am Ende des Tages performen kann, weil es da der Austausch irgendwie stattfindet, weil es da gelebt wird, weil da vielleicht genau die Werte, die du gerade auch gesagt hast, richtig vermittelt werden. Wie wichtig ist das? Oder ist das am Ende, wo du sagen willst, naja, das ist der Trainer, ist die Führungskraft, aber am Ende, das sind ganz andere Modalitäten, warum am Ende eine Mannschaft dann wirklich davor entweder performt oder danach performt. Sind das tatsächlich Unterschiede, die sichtbar sind, die wirklich nachvollziehbar sind, die gemessen werden können?
Also wir haben es natürlich, sagen wir mal, beim Fußball leichter, schnell zu reagieren und auch wieder die Kurve zu bekommen, als es im Unternehmen ist. Aber meine Überzeugung ist, am Ende, es hängt immer oben am Kopf. Ja, und deswegen habe ich natürlich auch mit mir gekämpft, weil ich gesagt habe, eigentlich, ich glaube, ich habe Dinge gut gemacht und trotzdem, wenn der Erfolg nicht da ist, hättest du irgendwas anderes machen müssen. Ne? Es gibt natürlich Konstellationen, wo es einfach schwer ist, auch für eine gute Führung da, sagen wir mal, erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, wenn es längerfristig oder über eine Dauer hinweg keine Leistung kommt oder gewisse Ergebnisse nicht einkommen, dann musst du nach oben schauen. Ne? Weil spätestens auch oben, die Person müsste dann unten irgendetwas ändern, ja, und darauf einwirken, das ist ja seine Aufgabe, damit es wieder erfolgreich wird.
Was natürlich auch der Fall ist, und das ist auch wieder so ein bisschen der Transfer zu uns so hierhin, im Fußball ist natürlich sehr, sehr viel Leistungsdiagnostik eingezogen die letzten Jahre oder Jahrzehnte tatsächlich. Da wird eigentlich schon alles ausgelesen. Die Spieler sind ja teilweise, die wissen ja schon sozusagen, der Trainer weiß ja draußen schon so ungefähr, wie kaputt ist eigentlich jetzt wirklich der Kollege, der da auf dem Platz da gerade rumrast. Wo schaust du gerade hin, wenn wir über das Thema Künstliche Intelligenz sprechen? Welche Themen interessieren dich da tatsächlich? Also was ist deine Auseinandersetzung mit dem Thema Künstliche Intelligenz? Unabhängig jetzt vom Sport, sondern so ganz allgemein, was sind die Themen, die dich gerade so ein bisschen daran faszinieren, aber auch so ein bisschen, die dich zum Nachdenken bewegen?
Ja, faszinieren, also man muss sich mit beschäftigen und ich glaube, man muss Technologie auch immer offen gegenüberstehen, das habe ich immer gemacht. Aber natürlich immer mit dem Auge, was ich mir überlegt habe, was macht es mit den Menschen? Ja, und was bedeutet es? Also ich versuche mein Handeln oder mein Denken immer noch frei von dieser künstlichen Intelligenz oder von Technologien zu machen. Ja. Wir werden das nutzen können, aber ich glaube, dass trotzdem natürlich die Menschlichkeit, die Kommunikation, auch gewisse Entscheidungen, die irrational sind aus dem Bauch heraus, ja, das ist ja häufig auch bei Trainern, ja, oder in so einem Spiel, wo du sagst, naja, eigentlich die Statistik oder die Zahlen sagen mir, das kann ich nicht machen und trotzdem entscheide ich so, dass diese Intuition immer wichtig ist. Im Sport wird es natürlich interessant sein, weil du kannst immer mehr analysieren. Du kannst es auch dem Fan näher bringen. Ja, also wie schnell fliegt der Ball, wie viel ist er gelaufen, also all das. Manchmal kann es auch zu viel sein. Also ich habe zum Beispiel gesehen, auch bei meinen Trainern, dass zu viel Information auch wieder verwirren kann und zu Unsicherheit gehen kann. Aber ansonsten befasse ich mich damit, aber versuche trotzdem einfach auch so gewisse Dinge, einfach nur um selber frisch zu bleiben. Ich bin kein Freund, dass irgendwie alles abgenommen wird. Ja? Und ich denke immer so, mein Vater war Maschinenbauer, ja, Ingenieur. Und er hat gesagt, er hat früher noch mit diesen Linealen gearbeitet und hat Dimensionen berechnet. Mhm. Ja? Er sagte, und seine jungen Leute, die können das gar nicht mehr. Die haben gar kein Verständnis mehr für Dimensionen, um einfach eben das zu rechnen, weil sie natürlich alles in Taschenrechner reingeben. Und ich merke es ja selber, früher wenn ich nach Mailand gegangen bin, habe ich halt die Karte gehabt, dann habe ich auf die Karte geschaut und habe eine Beziehung zu der Stadt bekommen und geschaut, während jetzt natürlich mit dem Navi ich dann selbst nach einem Jahr nicht mehr weiß, wo fahre ich, gebe immer nur was ein. Also ich glaube, man muss die Technik für sich intelligent nutzen, aber man muss auch in gewissen Momenten einfach sagen, das ist es jetzt und ich möchte einfach, um weiter auch, sagen wir mal, frisch zu bleiben, zu wachsen, gewisse Dinge zu haben, auch sie auch mal ausblenden.
Mhm. Wo ist ein gutes Beispiel, wo du sagen würdest, also man sieht ja, die ob das die Stadien sind, ob das die Mannschaften sind und so weiter. Technik ist komplett eingezogen. Wo würdest du sagen, deiner Meinung nach, braucht es Technik nicht oder wo ist auch einfach wichtig am Ende, vielleicht sogar Technik einfach mal kurz ad acta zu legen, um vielleicht die wirkliche Leistungsfähigkeit, die vielleicht nicht mit Technik am Ende komplett ausgereizt werden kann, tatsächlich zu entfalten. Gibt es das? Also ist Technik immer nur tatsächlich dafür da, dass wir die optimale Balance haben? Oder ist es auch einfach mal extrem wichtig, einfach auch mal über seine Grenzen hinauszugehen, weit weg von irgendwelchen Analysen oder Empfehlungen, die eigentlich rund um uns passieren? Also den eigenen Schweinehund, ja, den man früher sagt. Ich meine, du hast mir nochmal erzählt, dass in Italien, da gab es ja mal irgendwann doch, dass kein Wasser getrunken werden durfte. Ja, in den Trainingseinheiten. Ja, das war dann irgendwann total in. Heute irgendwie alle 5 Minuten wird irgendwie eine kleine Regenerationspause gemacht. Also inwieweit ist es eigentlich ein Unterschied? War man damals unfitter? Ist man heute fitter?
Schwer zu sagen. Ich glaube, es wird natürlich immer wissenschaftlicher, immer detaillierter und natürlich. Also wir haben das ja noch in der Trainingsmethodik. Bei uns war es wirklich, ich bin groß geworden, da war es noch, du musst rennen, bis du kotzt. Ja, dann haben wir aber auch aufgrund der Informationen war es dann übertrieben, hat man gesagt, wir müssen regenerieren, regenerieren, da hat man gar nicht mehr belastet. Ja, also die Psyche spielt auch irgendwie eine Rolle. Ich finde es immer, also wir können ja die Technologie nutzen und wenn die Technologie mehr und mehr auch bequem wird, dann ist es ja irgendwie auch gut. Ich kann mich noch erinnern, wo es das erste Mal auf dem Handy das Flugticket gab. Und ich hab mir innerlich gedacht, Mensch, jetzt, die Lufthansa, macht mir jetzt die Arbeit, ja, dass ich mein Flugticket auf dem Handy habe und wie auch immer was mache. Heute bist du froh, dass du gar nicht mehr, also relativ einfach eben ein Ticket hast, gar nicht mehr zum Schalter gehen musst und irgendwo so durchgehen kannst und es unkompliziert geht. Also da würde ich es nutzen, aber wir haben genauso Momente und ich glaube, erlebt jeder. Der sagt, oh, ich bin irgendwo im Urlaub und es ist kein Fernseher da, es ist kein Handy da, ich kann gewisse Dinge nicht nutzen. Wie schön war das? Ich sage ein anderes Beispiel auch, dass man dann natürlich auch im privaten Gebrauch, wenn die Technologie dann mal versagt, ne? Und wir haben das ja wahrscheinlich jeder in seiner Haustechnik, ja, ob dann irgendwie die Jalousien mal nicht rauf und runter gehen oder das Auto irgendwie stehen bleibt, ja, und man sagt, hey, früher konntest du noch irgendwie mal die Schraube drehen oder rausgehen. Ist jetzt eben alles vorbei. Also ich glaube, die Technologie vorantreiben, es macht es besser, aber trotzdem immer mal wieder innehalten und sagen, was kann ich eigentlich, was will ich auch noch selber machen? Und ich habe eine interessante Diskussion mit Fredrik Pferd gehabt, der ist bei Google, war der eben
Chief Evangelist
Chief
in Deutsch.
Evangelist, genau. Und der hat gesagt, Mensch, hatte mir alles gezeigt, was er jetzt eben mit der App kann natürlich übersetzen, kann Grüße auf Chinesisch und was auch immer machen. Er sagte, überleg mal mit der künstlichen Intelligenz, wir haben jetzt viermal hin und her geschrieben, das hätte ja die künstliche Intelligenz machen können, dann hätten wir jetzt schon den Termin gehabt und wir hätten viel sinnvollere Dinge hätten machen können. Da habe ich erstmal gefragt, wie viel sinnvollere Dinge können denn die Menschen auch noch während des Tages machen? Ja, und wie viel Freude ist vielleicht auch dabei, genau diese Mail zu schreiben. Ne? Oder ich hatte dann das Beispiel genannt, ich weiß es nicht, also ich bin noch groß geworden mit Kassettenrekorder und hast du Radio gehört und musstest halt den Moment erwischen, wo der nicht mehr spricht, um diese Musik aufzunehmen. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob der Jugendliche heute glücklicher ist, der eben sein Spotify tausende von Songs haben will oder ich, der eben diese Songs sich erarbeiten musste. Ne? Und deswegen sehe ich da auch so ein bisschen so einen philosophischen Aspekt hinter.
Absolut, das ist natürlich klar. In der Überforderung, das ist ja auch genau das, wenn wir sagen, wie wichtig ist es, menschlich zu bleiben im Zeitalter von KI, von Daten. Ich sag mal auch tatsächlich Überflutung, die rund um uns passiert, was ja nicht so einfach ist, muss man dazu sagen. Und es ist ja auch wichtig, tatsächlich auf Teams zu gucken, wenn es darum geht, wenn man sich Startups, wenn man sich strategische Partnerschaften anguckt. Wenn du zum Beispiel in Kooperationen gehst oder wenn ihr zum Beispiel mit den Patriots oder auch mit anderen, mit den Investorenarmen und so weiter euch auf Startups konzentriert, auf Technologien konzentriert, worauf achtet ihr? Also was sind eure Kriterien für eine Zusammenarbeit, Kriterien für eine Investition? Was sind tatsächlich die Parameter, die ihr zugrunde legt, zum Beispiel, wenn es darum geht, wir wollen ein Team, das sich entwickeln kann, das geistig auf absolut hohem Niveau ist, das technologisch irgendwie was bewegen kann. Was ist bei euch so ein bisschen die Abwägungskriterien?
Also bei mir selber jetzt im Team, was ich immer bei mir hatte, war es natürlich schon auch irgendwie wertebasiert. Ich wollte charakterstarke Leute haben, ja, aber
Was würdest du selber als charakterstark definieren?
ja, Charakter schon, dass wir, also, dass er Teamplayer ist, dass er loyal ist, dass wir, also für mich war immer enorm wichtig, mit offenem Visier zu sein. Ja, ich möchte keine Leute, die hintenrum Politik machen. Ich möchte keine Leute, die sich, sag mal, zwischenmenschlich schlecht.
Aber da war ja DFB ja ein Traumkonstellation. Traum, ne?
Mit denen, zumindest die ich mir aussuchen konnte. Ne? Aber ja, also das bedeutet nicht, dass es nicht schwierige Menschen sein können. Ja, und diese Unterschiedlichkeit finde ich auch enorm wichtig. Ja? Die habe ich sogar auch gewollt, ja, weil die bereichert dich ja auch. Ansonsten glaube ich, und das wird man natürlich auch mal wissen, man muss sich einfach diesen Mindset, jetzt sind wir wieder bei Mindset, mhm. ja, auch gerade der Gründer. Jetzt bin ich nicht der absolute Experte, aber so ein paar Sachen habe ich schon gehört. Und du hörst halt immer wieder, natürlich kann die Geschichte toll sein, aber am wichtigsten ist, dass du siehst, welche Ausdauer haben die, welche Power haben die, welcher, sagen wir mal, Kontinuität gehen die da hinten dran. Weil Kompetenz kannst du ja irgendwie immer noch manchmal so dazu kaufen oder holen. Ja? Aber diese Charakterstärke zu sägen, halten die durch, sind das integre Personen, glauben die mit Herz an ihr Projekt, das ist enorm, enorm wichtig.
Welches Mindset würdest du dir für Deutschland wünschen?
Ja, schon so ein gewisses
Aufbruch?
Aufbruch,
ist es Unbruch,
ja.
Ist es?
Ja, so ein bisschen, es ist ja so, wenn du vorher die Sicht auf Deutschland gesagt hast, also ich glaube, die Sicht auf Deutschland, da sagt natürlich jeder, ist weitaus besser als unsere eigene Sicht auf uns, ja. Aber man merkt natürlich schon, sagen wir mal, dass auch viele fragen, was macht ihr da in Deutschland, ne, für Blödsinn, also auch wirtschaftlich gesehen, und das beobachtet wird. Ich würde schon so einen gewissen Stolz, ja, weil wir sind einfach, wenn du viel im Ausland gearbeitet hast und mal vom südländischen Handwerker irgendwas hast organisieren lassen, dann weißt du, was du in Deutschland hast. Ne? Und also wir sind schon stark, wir sind schon effektiv, aber sagen wir mal, diesen Stolz und ja, ich würde mal sagen, einen freudigen Aufbruch. Ja, einfach auch dieses positive Denken, auch dieses mutige, wir packen es wieder an. Ja? Und dazu brauchen wir noch nicht mal uns auf den Kopf stellen, sondern ich glaube, einfach nur wieder ein bisschen den Pegel ein bisschen hochziehen. Optimistischer, positiver, auch diesen, sagen wir mal, Situationen, die sich aus der Welt ergeben, ja, öffnen. Ja, und das ist ja auch, finde ich jetzt auch als Leistungssportler, habe ich das ja auch gelernt. Ich habe immer andere Kollegen gehabt, ich habe andere Tabellensituationen, neue Trainer, der auf einmal anders denkt. Also da einfach nicht so verharren auf dem. Es ist immer schlecht, wenn du sagst, da gehört mir was und das halte ich fest. Das ist immer, und da hast du manchmal so gerade den Eindruck, also das gehört uns, ja, das steht uns zu, ist immer, finde ich, ein schlechter Spirit, sondern eher so, ey, das muss ich mir jeden Tag verdienen, aber das ist eine schöne Sache, ich bin in einer guten Position und deswegen habe ich auch genug Power, das auch entsprechend anzugehen.
Was ich total charmant finde, wenn ich so mit dir rede, ist, dass du eigentlich ein wahnsinnig gutes Abbild bist für das, was ich finde, was wir brauchen. Eigentlich für eine wundervolle Transformation, und du hast es eigentlich mehrfachst gemacht.
Ja.
Und du hast es immer wieder erfolgreich gemacht, weil egal in welcher Konstellation du warst, am Ende bist du irgendwie immer, du hättest auch Manager von FC Augsburg sein können, warst aber Manager der Nationalmannschaft. Du hättest auch Investor sein können bei Erdem Kraut und Rübenfonds als Beispiel, bist aber auch woanders. Das finde ich total spannend, wenn man das tatsächlich so ein bisschen sieht, und ich finde, das ist eigentlich etwas, was man sehr, sehr gut daraus ziehen kann. Wenn ich dich jetzt frage, wenn ich dich schon hier habe, und unsere Zeit läuft ja auch schon mal wieder so ein bisschen weg, was waren deine persönlichen Highlights, wenn du so auf die letzten 10 Jahre zurückblickst oder 15 Jahre, was waren deine ganz persönlichen Highlights, wo du sagst, das sind genau die Geschichten, die du irgendwem anders bei der Sportsbar sozusagen am Abend nochmal erzählst? Welche Geschichten sind das?
Highlights, also ich muss natürlich die WM 2014 nennen, ne? Aber für mich, wenn mich viele manchmal fragen, was war denn schöner, 96 Europameister auf dem Platz oder WM 2014, eine WM ist natürlich noch ein bisschen größer. Wenn du auf dem Platz das Ding entscheiden kannst, ist das natürlich emotional Schönste. Aber bei der WM 2014 war es halt auch ein Projekt über mehrere Jahre. Wir sind ja dann auch so gewachsen. Und für mich einfach stolz, mit einem Team etwas kreiert zu haben. Wir haben einen Campo Bahia gebaut, also auch andere Wege gegangen. Das war natürlich auch ein Hasardeurspiel. Ja? 4 Tage, bevor wir da einziehen sollten, riefen die noch an und sagen, wir haben noch keine Küche. Ja? Da habe ich gesagt, was ist das denn? Also wir haben so ein bisschen was hin und her gezimmert. Und also mit einem Team was aufgebaut zu haben und dass das dann natürlich so, und das ist ja im Sport dann noch ganz offensichtlich durch Ergebnisse, zu dem Erfolg führt und man es schafft, auch diese Energie in diesem Team, dann 60 Leute über 7 Wochen aufzubauen und zu kreieren, das ist eigentlich so ein bisschen mein Highlight. Und das ist vielleicht auch nochmal, weil du vorher gesagt hast, man kann ja eine gewisse Systematik auf viele Dinge anwenden. Ne? Also wenn du sagst, was habe ich eigentlich in meiner Trainingslehre gelernt? Es wird gerade unbequem, du musst mehr härter trainieren, du lernst es wieder, es kommt dann wieder der Trainingsprozess. Das kannst du ja auch auf einen Job übertragen vom Sport. Und was ich halt im Sport immer so gut finde, das ist halt, und das vermisse ich jetzt auch ein bisschen in der heutigen Zeit, ist natürlich auch ein bisschen Generationenthema. Im Sport kriegst du die brutale Wahrheit. Du gewinnst oder verlierst. Du fliegst aus dem Turnier oder auch als Spieler, du stehst auf dem Platz oder der Trainer setzt dich auf eine Bank. Und so, das musst du einfach, das wird doch nicht in Rosen gepackt. Ne? Und ich glaube, wir müssen auch wieder mehr Mut haben, auch, ich sag mal, klare Ansagen zu machen. Ja, dass du einfach sagst, es ist nicht gut genug. Ne? Oder wir müssen einfach im positiven Sinne, ne? Das muss jetzt nicht wie früher sein, da irgendwo einen beschimpfen, auch mit Stil. Aber trotzdem, glaube ich, auch uns diese Wahrheiten sagen, auch diese Diskussion, diesen Diskurs eingehen, finde ich, passiert schon. Hat auch im Fußball abgenommen. Also ich sehe mehr und mehr, jetzt hätte ich den Julian gestern fragen können, aber auch dort habe ich, früher kam der Trainer rein, hat eine Kiste umgeschmissen und hat gesagt, raus, du spielst jetzt nicht mehr. Ne? Heute ist dann eher so, ja, jetzt gucken wir, lassen wir nochmal eine Halbzeit noch nicht rausnehmen, ja. Nochmal 10 Minuten. Und ich glaube, das tut auch gut. Diese Kritik, also mal, die Fakten, die Kritik und so auch offen.
Ja, aber das ist ja klare Kante.
Das ist ja spielerisch, weil ich spiele schlecht. Erstmal haut mich jeder an und sagt, was habt ihr da wieder für eine Grütze gespielt? Ja, die ganzen Zeitungen stehen voll und es wird bewertet. Und da lernt man auch entsprechend mit umzugehen und dann versuchen, eigentlich die Lösung oder ins Positive umzuwandeln und zu sagen, okay, wie kann ich es anders machen?
Ich könnte mit dir hier noch eine Stunde weiter reden. Ich hätte auch noch mal so ein paar andere Fragen. Aber wir sind natürlich in der Zeit jetzt schon wieder maximal drüber. Naja, es geht sogar einigermaßen noch.
Ich finde, wir müssen natürlich gottschalke Manieren vielleicht anbringen. Da kann man hier nochmal eine Viertelstunde.
Ja, wir erweitern ja gleich den Diskurs ja nochmal mit unseren zwei anderen Panelgästen. Deswegen, ich lasse dich ja nicht ganz raus und du musst ja auch noch Startups bewerten, ja. Meinst da kannst du ja direkt im Diskurs ja gehen.
Können ja die Frage, die künstliche Intelligenz könnte auch über digital unser Interview automatisch weiterführen.
Mit Sicherheit. Also wir könnten definitiv dein Avatar mit meinem Avatar, da gibt es ja so einige, die auch hier Avatare anbieten, so ungefähr so weit mit Informationen füttern, damit sie das tun könnten.
Ja.
Ob die dann auch so die eine oder andere charmante Abbiegung finden würden, ja, wie wir, das wäre wieder eine andere Frage. Aber bevor wir gleich nochmal unsere anderen Panelgäste sozusagen mit auf die Bühne dazu holen, wir müssen noch die drei Anekdoten auflösen. Was war die Lüge?
Brasilien.
Was?
Ja, das ist eigentlich das Offensichtlichste. Das ist echt.
Wieso das Offensichtlichste? Ronaldo und Cafu. Ja, das ist doch.
Nein, das ist eigentlich ist es.
Eigentlich ist es.
Ich habe mir das natürlich überlegt und Brasilien.
Oh Mann, ey, so Gespräch ist vorbei. Ja. Das reicht jetzt. Das ist so. Wir gehen über zum Panel. Nein, Oliver, ganz lieben Dank.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.